Deutschlandfunk.
Wenn du auf einer Hallig lebst, also einer kleinen Insel in der Nordsee, dann kann ein Fluchtraum in Zeiten des Klimawandels dein Leben retten.
Das heißt, wenn es wirklich so weit kommt, dann wäre dieser Raum das Einzige, was hier auf der Warf noch steht.
So ist die Theorie. Die Praxis wollen wir nicht austesten.
Mein Kollege Nicolas war an Nord- und Ostsee unterwegs und hat sich angeschaut, wie sich die Menschen dort an den Klimawandel anpassen.
Auf diesen Halligen merkt man relativ schnell, dass der Klimawandel auch bei uns schon sehr konkret ist und eben da sehr konkrete Folgen hat.
Wir fragen uns deshalb heute, wie können wir mit den Klimaextremen leben? Wir schauen aber auch nach Brasilien. Da startet nämlich kommende Woche die Weltklimakonferenz. Und da wird das Thema Klimaanpassung auch ganz wichtig sein.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Das bin ich. Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Freitag, der 7. November. Es gibt insgesamt 10 Halligen in Deutschland. Die liegen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Das sind kleine Inseln, die nur knapp über dem Meeresspiegel liegen und die bei Sturmfluten jetzt schon regelmäßig überspült werden. Und mit jedem weiteren Anstieg des Meeresspiegels stellt sich für die Bewohnerinnen und Bewohner da die Frage, wie lange können wir dort noch leben? Und wie kann man sich aber auch an die Folgen des Klimawandels anpassen? Und das hat sich mein Kollege für uns angeschaut.
Ja, ich bin Nicolas Golsch. Ich bin hier Reporter bei Radio Bremen, bei Bremen 2 und fürs ARD Radio Feature und kümmere mich vor allem um wirtschaftliche und Umweltthemen.
Nicolas war auf der Hallig Nordstrandischmoor unterwegs und hat dort Norman Kruse getroffen. Der muss mit dem steigenden Meeresspiegel irgendwie umgehen. Wie macht er das?
Also wir müssen vielleicht erstmal dazu sagen, auf den Halligen wohnen die Menschen in Warften. Das sind Wohnhügel, könnte man sagen. Ne? Also einfach erhöhte Hügel auf der Insel, wo die Häuser draufstehen, die Gebäude draufstehen. Und Norm Kruse und seine Familie haben diesen Wohnhügel vor ein paar Jahren erhöht, also das Haus komplett neu gebaut und dabei auch einen Fluchtraum eingebaut in die Scheune. Das ist so ein extra Raum unter dem Dach der Scheune und darin kann die Familie eben flüchten, wenn es zum Ernstfall kommen sollte, hat mir Norm Kruse dann erzählt und diesen Fluchtraum hat er mir auch mal gezeigt.
Also das Spannendste vom Fluchtraum ist eigentlich hier unten. Da sieht man die Stahlbetonpfosten, hier vorne, 3 Stück ist da. Und hier unten ist dann eine Meter dicke Betonplatte, wo diese Pfosten drin verankert sind. Damit dann, wenn das passiert, das Wasser hier durchspülen kann. Und oben der Raum hat dann auch nochmal ein Stahlskelett. Das ist dann mit extrem dicken Holzbalken nochmal ausgesteift. Also wenn wirklich Teile von der Halle darauf stürzen, dass dieser Raum wie so ein Überrollbügel nicht zerdrückt wird. Und dann ist er eben besonders stabil, ne?
Das heißt, wenn es wirklich so weit kommt, dann wäre dieser Raum das Einzige, was hier auf der Warf noch steht.
So ist die Theorie. Die Praxis wollen wir nicht austesten.
Also ich fand, da merkt man schon mal sehr eindrücklich, mit welchen Szenarien man sich einfach auseinandersetzen muss da, wenn man auf der Hallig wohnt.
Ja.
Dieser Fluchtraum ist 10 Meter über dem Meeresspiegel, hat sehr viel Geld gekostet, auch das gehört dazu, ungefähr 180.000 Euro.
Mhm.
Auch der Neubau hat natürlich viel gekostet von der Warft und von dem Haus und so weiter, mehrere Millionen sind das. Und das war alles überhaupt nur möglich durch massive Förderung durch das Land Schleswig-Holstein. Allein hätte die Familie das natürlich nicht stemmen können.
Das heißt, man kämpft wirklich mit sehr viel Geld, mit Stahl, Beton gegen das Wasser, gegen den steigenden Meeresspiegel an. Ist das die einzige Möglichkeit für die Halligbewohner?
Es gibt auch andere Möglichkeiten, die seit Jahren getestet werden, unter anderem auf Nordstrandischmoor. Da gibt es ein Modellprojekt, habe ich auch begleitet. Wissenschaftler sind regelmäßig da auf der Hallig und die versuchen, mit natürlichen Mitteln die Hallig wachsen zu lassen, kann man sagen. Funktioniert folgendermaßen: Bei jeder Sturmflut bleiben winzige Sedimente aus dem Meerwasser auf der Hallig zurück. Das ist Sand, ein bisschen Schlick und so weiter. Mhm. Und die versucht man eben aufzufangen und auf der Hallig zu halten. Man hat ein paar kleine Erdwälle aufgeschüttet auf dieser Hallig. Da wird das Meerwasser quasi reingeleitet bei Überflutungen. Und dann bleiben da innerhalb dieser Welle, in den Wiesen, zwischen den Grashalmen, diese kleinen Partikel zurück. Und so hofft man eben, dass die Hallig ein bisschen dem Meeresspiegelanstieg davon wächst.
Und das funktioniert wirklich? Also, dass die Hallig dann quasi wirklich höher wird, oder wie?
Ja, tatsächlich funktioniert. Die Hallig wächst jedes Jahr ein paar Millimeter in die Höhe, aber gerade noch zu wenig. Das gehört zur Wahrheit dazu, denn die Nordsee steigt so im Schnitt jedes Jahr 3 bis 5 Millimeter, also ganz langsam, wir reden über Millimeter, ist kaum sichtbar, aber es ist eben doch stetig und wird tendenziell auch eher noch zunehmen, dieser Anstieg im Laufe des Klimawandels.
Was hattest du für einen Eindruck von Norman Kruse? Also was macht das mit ihm, wenn er ja wirklich sieht, wie konkret sich der Klimawandel auf seine Hallig, auf sein Zuhause auswirkt?
Ja, das macht eine Menge mit ihm, kann man sagen. Aber er geht auch sehr aufgeräumt und rational damit um. Das hat mich beeindruckt, als ich bei ihm zu Besuch war. Mhm. Der hat mir auch erzählt, er wollte das erstmal nicht wahrhaben.
Ja.
Also es war so ein Prozess des erstmal Ankommens dieses Szenarios bei ihm auch im Kopf.
Ja.
Aber er ist jetzt auch niemand, der sofort in Panik verfällt und der sagt, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar schlimm und wir müssen hier wegziehen, sondern der hat sich ganz rational diese Daten angeschaut, die ihm auch die Wissenschaftler präsentiert haben und hat dann gesagt, gut, das ist sehr offensichtlich, dass der Klimawandel uns betrifft und dass wir irgendwas tun müssen. Aber deswegen muss man sich jetzt damit auseinandersetzen und eben nach Lösungen suchen.
Jetzt betrifft der Klimawandel nicht nur die Halligen, ne? Auch die Festlandküsten. Da warst du in Arnis, das ist eine kleine Stadt an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Und da haben die Bewohner die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels 2023 sehr deutlich auch zu spüren bekommen.
Ja, es gab damals 23 eine schwere Sturmflut an der Ostsee und in dieser kleinen Stadt Arnis waren mehrere Straßenzüge komplett unter Wasser. Der kleine Deich, den es da bisher gab, ist gebrochen und das hat nur Minuten gedauert und dann sind Teile dieser Stadt vollgelaufen. Die Stadt liegt in so einer Art Senke, also da hatte das Wasser relativ leichtes Spiel dann. Und ich war so ungefähr ein Dreivierteljahr später da in Arnis und habe unter anderem eine Frau getroffen, Carmen Timm, die damals noch immer am Renovieren war nach der Flut.
Der Schimmel ist schnell und das ist Salzwasser. Das ist was ganz anderes, als wenn das hier aus der Leitung kommt. Ne? Die Fenster, das waren alles Holzfenster, die mussten alle ersetzt werden. Ging nicht mehr auf, ging nicht mehr zu, zogen. Ja, das macht viel mit einem.
Mittlerweile sind die Häuser wieder bewohnbar in der Stadt, aber die Schäden waren natürlich immens. Ne? Also allein bei Carmen Timm und ihrem Mann waren es über 200.000 Euro, die da entstanden sind durch das Salzwasser.
Was machen die Menschen dort an der Ostsee, um sich dann zu wappnen, um sich anzupassen an den Klimawandel?
Ja, das ist die große Frage. In Arnis ist das sehr schwierig. Arnis liegt nicht mal direkt an der Ostsee, sondern an der Schlei. Das ist der größte Nebenarm der Ostsee, also ein bisschen wie ein Fjord, kann man fast sagen, um sich das ein bisschen besser vorzustellen. Und Arnis liegt eben wie ein paar andere Gemeinden auf so einer Art Halbinsel, direkt mittendrin in der Schlei. Und deswegen lassen sich diese Städte auch nur sehr schwer schützen. Das hat mir der Bürgermeister der Nachbargemeinde Grödersbühl, Helmut Andresen, erzählt, als ich da war.
Man kann hier auch rundherum gucken, man sieht ja auch auf der anderen Seite der Schlei. Die Häuser stehen natürlich an der Schlei, weil es die Menschen immer zum Wasser gezogen hat, weil es einfach auch schön ist. Aber es gibt Möglichkeiten, diese Region anders zu schützen.
So, mit Schutz meint er, eigentlich bräuchte man ein riesiges Sperrwerk, mit dem sich die Schlei eben vom Meer, von der Ostsee abriegeln lässt. Sperrwerk bedeutet große Tore im Wasser, die man dann bei einer Sturmflut schließen kann, um sich eben zu schützen gegen die Wassermassen. Das wird auch gerade geprüft, ob das möglich ist in der Studie. Aber schon jetzt ist klar, das würde sehr, sehr teuer werden und würde eigentlich alle bisher gekannten Dimensionen beim Küstenschutz in Frage stellen und man müsste neu denken. Und es wäre natürlich auch ein großer Eingriff in die Natur. Deswegen ist das von der Landespolitik nicht so unbedingt gewünscht. Aber man sieht halt, dass man sich einfach auch teilweise neue Wege überlegen muss, um sich gegen das Wasser zu schützen.
Welche Ideen gibt es denn da sonst noch? Welche Ansätze?
Also früher war es ja sehr einfach. Man baut einfach Deiche und wenn die Deiche zu niedrig sind, dann erhöht man diese Deiche oder verstärkt sie irgendwie. Das wird natürlich auch an vielen Stellen weiter funktionieren, zumindest noch in den nächsten 100, 200 Jahren. Zum Beispiel an der Nordsee, da ist das Schutzlevel ja seit jeher ein ganz anderes, weil es da eben den Tidenhub gibt, weil die Sturmfluten schon immer sehr viel schwerer waren als an der Ostsee. Da kann man das an vielen Stellen weitermachen. Aber an anderen Stellen ist das eben keine Option mehr. Ne? Also da, wo Häuser direkt an der Küste stehen und kein Platz ist für höhere und vor allem dann ja auch breitere Deiche. Und da kommen dann eben so Lösungen wie Sperrwerke und Co. ins Gespräch. Und vielleicht, auch das habe ich bei der Recherche immer wieder gehört an manchen Ecken und Enden, muss man sich dann nochmal überlegen, ob man einzelne Siedlungen vielleicht überhaupt noch bewohnen kann in Zukunft, ob man die nicht ganz aufgeben muss. Das ist jetzt nichts, was in den nächsten Jahren entschieden werden muss oder passieren muss. Also man muss jetzt auch keine Panik verbreiten deswegen. So bis 2100 rechnen die meisten Experten mit einem realistischen Anstieg des Meeresspiegels um 1 Meter, um mal so eine Zahl zu nennen. Vielleicht um 2, eben abhängig vom Verlauf des Klimawandels. Aber wenn es dann ums nächste Jahrhundert geht, ab 2100, dann muss man sich an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen größere Sorgen machen.
Aktuell steuert die Welt auf eine Erderwärmung von 2,8 Grad zu, bis zum Ende des Jahrhunderts. Jedenfalls, wenn es bei den aktuell festgelegten Klimaschutzmaßnahmen bleibt. Und diese 2,8 Grad, die lägen deutlich über den angestrebten 1,5 Grad, die man vor 10 Jahren bei der Weltklimakonferenz in Paris beschlossen hatte.
And the hard truth is that we have failed to ensure we remain below 1,5 degrees.
Das hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor dem Start der diesjährigen UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém gesagt. Wir haben es nicht geschafft, sicherzustellen, dass wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken, sagt er. Naja, und wenn die Welt immer wärmer wird, dann bedeutet das, Extremwetterereignisse werden häufiger. Und davon sind nicht nur Menschen wie Norman Kruse auf der Hallig betroffen, auch in den Städten merken wir den Klimawandel. Die Sommer werden heißer und länger, der Beton heizt sich auf, es braucht mehr Schattenplätze, Klimaanlagen. Und bei Starkregenereignissen braucht es Raum, wo Wasser abfließen kann. Betonflächen müssen entsiegelt werden. Das geht uns also alle an. Und deshalb ist das auch eines der zentralen Themen bei der kommenden Weltklimakonferenz in Brasilien. Und dahin wird meine Kollegin für uns reisen.
Ich habe noch gar nichts gepackt. Ich muss das noch alles zusammensuchen. Es wird heute ein wilder Tag.
Das ist...
Hallo, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Ich bin Klimaredakteurin im Deutschlandfunk und ich fliege morgen zur Weltklimakonferenz nach Belém in Brasilien.
Wie sehr wird das Thema Anpassung an den Klimawandel jetzt dort Thema sein?
Es wird eins der Themen sein, wo tatsächlich konkrete Beschlüsse erwartet werden. Bei Klimakonferenzen ist es ja so, dass der große Rahmen verhandelt wird, wie Staaten sich auf Klimaschutz committen. Und in diesem Jahr geht es um das Global Goal on Adaptation, also ein globales Klimaanpassungsziel. Und dafür sollen Indikatoren festgelegt werden. Also was gehört eigentlich konkret in den Bereich von Klimaanpassung? Und wie werden diese Dinge dann tatsächlich auch überprüfbar? Es geht vor allem darum, Transparenzkriterien zu schaffen. Wenn man sich auf dieses gemeinsame Ziel verständigt, bedeutet das auch, dass die einzelnen Länder entsprechende Berichte abliefern müssen, wie es bei ihnen im Land so aussieht mit der Klimaanpassung. Diese Berichte gibt es jetzt auch schon, aber mit diesen gemeinsamen Zielen werden die noch ein bisschen konkreter und damit wird es überprüfbarer. Das klingt jetzt sehr bürokratisch, aber genauso sind die Vereinten Nationen.
Warum braucht es bei dem Thema unbedingt auch gemeinsame Anstrengungen? Man könnte ja auch denken, ne, okay, jedes Land ist individuell vom Klimawandel betroffen. Und kann ja für sich auch gucken, wie es sich an den Klimawandel anpasst. Also warum das große Bild dafür?
Es gibt zwei Erklärungsansätze. Also zum einen, du hast natürlich vollkommen recht, dass jedes Land das für sich selber machen muss. Aber ein ganz großer Knackpunkt hierbei sind Finanzen. Mhm. Gerade die weniger gut entwickelten Staaten, die haben einfach schlichtweg nicht so viel Geld für Klimaschutz und Klimaanpassung. Und das sind vielfach auch genau die Staaten, die schon jetzt von den Folgen massiv betroffen sind. Wir haben jetzt ja gerade gesehen, der Hurricane Melissa, der beispielsweise Jamaika und Kuba volle Breitseite getroffen hat. Und jede dieser durch den Klimawandel verstärkten Naturkatastrophen führt ja dazu, dass vor Ort wahnsinnige Schäden entstehen, die irgendwie wieder repariert werden müssen. Und das bringt diese betroffenen Staaten auch in so eine Verschuldungsspirale. Mhm. Das heißt, die Frage, wo kommt eigentlich das Geld her für Klimaanpassung, ist eine ganz entscheidende und auch schwierige Frage bei diesen Klimakonferenzen, weil verantwortlich gemacht dafür werden natürlich auch die Staaten, die zur Erderhitzung beigetragen haben durch ihren starken CO2-Ausstoß. Und da können wir aus Europa dann mal kräftig winken, weil wir haben historisch eben auch heftig dazu beigetragen. Und die weniger entwickelten Staaten hätten hier einfach sehr gerne mehr Geld von den reichen Industriestaaten. Und dann ist noch ein zweiter Knackpunkt. Einige Staaten möchten diese gemeinsamen Kriterien nicht. Ich habe ja eben beschrieben, sie sind dann zu Nachweisen verpflichtet. Mhm. Und gerade autokratisch regierte Staaten wollen sich eigentlich sehr ungern irgendwas vorschreiben lassen, weil es am Ende ihrer Bevölkerung ja theoretisch auch ermöglicht zu sagen, hier lieber Herrscher, an der Stelle hast du nicht geliefert. Also diese Verpflichtung zur Transparenz ist einfach schlicht nicht überall gerne gesehen.
Insgesamt muss man natürlich sagen, so sich ans Klima anzupassen, ist natürlich gleichzeitig auch irgendwo begrenzt, ne? Wenn jetzt aktuell bis Ende des Jahrhunderts 2,8 Grad Erderwärmung prognostiziert werden, dann muss man sich ja schon fragen, bis wann kann man sich überhaupt noch an diese klimatischen Veränderungen anpassen, oder?
Ja, das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, vor allem auch, weil wir ja, je heißer es wird auf dem Planeten, auch Kipppunkte erreichen könnten, die das Erdsystem nochmal anderweitig destabilisieren. Diese Klimakonferenz findet ja in Belém statt aus einem guten Grund, weil Brasilien als Gastgeber die Aufmerksamkeit auf den Amazonas-Regenwald lenken möchte. Und dieser Amazonas-Regenwald könnte in den nächsten Jahren bei starker Erderhitzung und starker lokaler Abholzung, die wir ja auch sehen, der könnte kippen. Also der Regenwald könnte austrocknen. Wir sehen das schon jetzt, dass Amazonien immer stärker betroffen ist von lokalen Dürren. Also im Regenwald regnet es einfach nicht mehr so viel, weil sich zum Teil auch durch die Abholzung und durch die klimatischen Großveränderungen einfach vor Ort auch das Mikroklima verändert. Und dann könnte der Regenwald schlichtweg absterben, was nochmal viel mehr CO2 freisetzen würde, natürlich auch Lebensraum für zahlreiche Arten vernichten würde. Also dann hätten wir auch nochmal ein großes Artensterben, was das Ganze nach sich ziehen würde. Und dieser Kipppunkt würde das Erdsystem einfach nochmal zusätzlich destabilisieren. Und das sind so schwierige Bereiche, in die wir einfach kommen durch diese starke Erderhitzung. Und damit umzugehen, durch das Absterben der Korallen wird Ernährungsgrundlage für Millionen Menschen abhanden kommen. Und da jetzt schon irgendwie einen Plan zu machen, wie man damit eigentlich umgehen soll, ist nahezu politisch unmöglich. Also wir kommen einfach in Bereiche, auf die man sich nur ganz, ganz schwer vorbereiten kann. Und um das weniger abstrakt zu machen, das bedeutet halt konkret, dass das Leben für Millionen Menschen auf diesem Planeten deutlich schlechter wird. Und zwar vor allem für die, die kein Geld haben, um sich rauszukaufen.
Wie optimistisch bist du, dass bei dieser COP am Ende was Festes, was Konstruktives rauskommt? Vor allem mit Blick auch auf Klimaanpassung.
Ich bin super optimistisch und auch schon sehr froh, dass der Leaders Summit, der ja in dieser Woche schon stattgefunden hat, ein konkretes Ergebnis gebracht hat, nämlich einen neuen Fonds für den Regenwald. Die Tropical Forest Forever Facility. Das ist ein Fonds, den sich Brasilien ausgedacht hat. Und dieser Fonds will sich die Wirkmacht der internationalen Finanzmärkte zunutze machen. Staaten geben einen kleinen Grundstock an Kapital rein, private Investoren sollen zusätzliches Geld reingeben und dieses Geld soll investiert werden in internationale Anleihen, insbesondere von Entwicklungsstaaten. Und die Rendite, die dabei entsteht, soll ausgezahlt werden an die Staaten, die Regenwald erhalten. Das ist ein wirklich innovatives Instrument. Ein paar Sachen müssen noch verbessert werden. Aber wir haben schon gestern gehört, dass einige Staaten jetzt auch Geld reingeben wollen. Und das ist eine total gute Idee, glaube ich, um das, was noch da ist an Regenwald, zu bewahren. Das ist auch eine Idee aus dem globalen Süden. Und zur Wahrheit gehört natürlich, diese Klimakonferenz ist nochmal doppelt schwierig, weil die USA sich nicht nur zurückziehen aus dem internationalen Klimaschutz, sondern ihn sehr aktiv bekämpfen. Andere Staaten versuchen zu erpressen, damit die weniger Klimaschutz machen. Das macht das Ganze sehr viel schwieriger. Aber im gleichen Atemzug sehen wir eben, dass jetzt Staaten aus dem globalen Süden versuchen, führender voranzugehen, um etwas zu bewegen, weil sie sehen, sie können sich nicht auf die reichen Industriestaaten verlassen. Und da liegt ein bisschen meine Hoffnung, dass dieser Fonds von Brasilien wirklich eine Zündung sein kann, dass noch mehr passieren kann, mehr Konstruktives dabei rumkommt. Die Welt wird nicht auf dieser Klimakonferenz gerettet, aber dafür sind Klimakonferenzen nicht da. Es sind Orte, an denen sich diejenigen, die was voranbringen wollen, vernetzen. Und das werden wir in Belém sicherlich sehen.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Johannes Döbbelt, Marcel Christmann und ich, Rahel Klein. Abonniert Unboxing News gern, dann verpasst ihr keine Folge. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.